Ich will ein exaktes Datum. Mit dieser unmissverständlichen Forderung setzt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky die Europäische Union unter Druck. Bis 2027 soll sein Land der Gemeinschaft beitreten, ungeachtet des noch andauernden Krieges und zahlreicher offener Reformkapitel. In Brüssel wird bereits an beispiellosen Modellen wie einer umgekehrten Erweiterung oder einer Teilmitgliedschaft gearbeitet, um Kiew entgegenzukommen. Doch während einige von außergewöhnlichen Maßnahmen sprechen, warnen andere vor einer Büchse der Pandora, die die Grundpfeiler der EU untergraben könnte. Über diesen riskanten Plan und das politische Tauziehen zwischen Kiew, Brüssel, Budapest und Washington spreche ich heute mit der ehemaligen Außenpolitikerin und heutigen Strategieberaterin Dr. Petra Erler. Guten Tag, Frau Erler.
Einen wunderschönen guten Tag auch Ihnen, Herr Milius.
Frau Erler, Präsident Zelensky fordert ein fixiertes Beitrittsdatum für 2027, das sogar Teil eines Friedensabkommens mit Russland sein soll. Aus Ihrer Erfahrung mit früheren Erweiterungsrunden, die Sie mitverfolgt haben, kann ein Beitrittsprozess überhaupt funktionieren, wenn das Datum dafür schon vor den Ergebnissen feststeht?
Nein, selbstverständlich nicht. Und ich denke, der deutsche Bundeskanzler hat auch klar dazu gesagt, was Mehrheitsmeinung in der Europäischen Union ist. So geht es nicht.
Zelensky bezeichnet die EU-Mitgliedschaft explizit als Sicherheitsgarantie. Wenn die EU dann doch auf dieses Argument einsteigen würde, dann verwandelt sie sich ja gewissermaßen von einer Wirtschafts- und Wertegemeinschaft in ein geopolitisches Schutzbündnis, für das dann die klassischen Kriterien zweitrangig werden. Kann sie sich das leisten?
Erstens frage ich mich, wer überhaupt diese Idee hatte, jetzt ein konkretes Beitrittsdatum, sprich den 01.01.2027, vorzusehen und wer mit welchen Motiven das möglicherweise auch in den 20-Punkte-Plan reingeschrieben hat. Denn man muss sich doch darüber im Klaren sein, dass die europäischen Verträge in dieser Frage ganz einfach sind. Jeder hat das Recht auf eine EU-Mitgliedschaft, aber jeder muss auch den Bedingungen und Voraussetzungen genügen, die an ein EU-Mitglied gestellt werden. Und zudem hat die EU noch vor einem Jahr deutlich gemacht, dass sie selbstverständlich auch erweiterungsfähig sein muss. Und hier ist eine volle Umkehr dieser vertraglichen Kriterien in der Diskussion, die, wenn sie denn weitergeführt wird, meines Erachtens zum Zerbrechen der Europäischen Union führt.
Das heißt, wenn man diese Umkehr macht, dann hätten Länder wie Montenegro oder Albanien, die seit Jahren mühsam Kapitel für Kapitel abarbeiten, allen Grund, sich benachteiligt zu fühlen. Das würde atmosphärische Störungen hervorrufen.
Nein, das Problem ist doch das Folgende. Die Ukraine, von der wir nicht wissen, welche staatliche Kontur sie haben wird zum Zeitpunkt des Friedensschlusses, wenn es überhaupt einen gibt, ist in keiner Weise auf den EU-Beitritt vorbereitet. Die Europäische Kommission hat 2025 ihren Fortschrittsbericht zur Ukraine herausgegeben, wie zu allen anderen Beitrittskandidaten auch. Und die freundlichste Beschreibung war geringe oder ganz geringe Fortschritte. Nirgendwo ist die Ukraine in irgendeiner Art und Weise daran angepasst, das europäische Recht umzusetzen oder gar gesetzlich zu übernehmen. Sie hat sich verwaltungsmäßig selbstverständlich darauf konzentrieren müssen, eine Kriegswirtschaft aufrechtzuerhalten und die Fortschritte auf dem Gebiet von Korruptionsbekämpfung, auf dem Gebiet der Justiz, der Rechtsstaatlichkeit, der Schutz der Menschenrechte. Das sind alles sehr grundlegende Bedingungen, die an einen Mitgliedstaat gestellt werden der Europäischen Union. Und wir haben noch nicht mal eine Eröffnung der Beitrittsverhandlungen, also im Sinne eines gewissen Kapitels oder eines gewissen Clusters. Das ist eine politische Forderung, die die Europäische Union unter Druck setzt, aber gleichzeitig auch, da sie ja angeblich auch Teil des 20-Punkte-Plans ist, Russland praktisch auch ein Vetorecht einräumen würde. Meines Erachtens denkt darüber gar keiner nach.
Sie sagen, mit dieser Forderung wird Druck auf die EU ausgeübt. Wie groß ist denn dieser Druck, beziehungsweise wie groß ist die Bewegungsfähigkeit, einfach zu sagen, nun mach mal halblang und warte ein bisschen?
Der Druck ist politisch und medial, aber er ist in Wirklichkeit nicht sehr groß, denn im Erweiterungsprozess gilt, alle Mitgliedstaaten müssen allen Schritten zustimmen. Und wenn auch nur ein Mitgliedstaat sagt, das geht nicht, dann geht es nicht. Deswegen habe ich nicht umsonst gesagt, der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland hat gesagt, so geht das nicht.
Interessanterweise taucht der EU-Beitritt der Ukraine bis 2027 ja eben auch in Entwürfen für einen Friedensplan von US-Präsident Donald Trump auf. Das ist ja dann die weitere Frage. Kann es sich die EU leisten, dass Washington gewissermaßen das Tempo und die Bedingungen ihrer Erweiterungen diktiert?
In keiner Weise kann die EU sich leisten, dass entweder Washington oder Moskau diktiert, wer in der Europäischen Union Mitglied sein darf oder nicht. Ich weiß nicht, ob Sie den konkreten Text des 20-Punkte-Plans kennen. Ich habe Presseveröffentlichungen gelesen in der Financial Times, in der Moskau News. Aber offiziell liegt gar nichts auf dem Tisch. Und wie gesagt, wer die EU-Mitgliedschaft der Ukraine in so einen Plan geschrieben haben sollte, meint es nicht gut mit der EU. Stellen Sie sich doch mal vor, was passiert. Wir haben Länder wie die Türkei, die seit vielen Jahren Kandidat ist. Und ihr würde jetzt plötzlich zelebriert, dass sie immerhin das europäisch wichtigste NATO-Land übergangen wird. Und gleichzeitig würde zelebriert, dass es niemanden interessiert, welche wirtschaftlichen Verwerfungen sowohl auf der Seite der Europäischen Union als auch auf der Seite der Ukraine eintreten könnten mit einer vollen EU-Mitgliedschaft. Wir müssten darüber nachdenken, wie wir die ganze Mitgliedschaft der Ukraine finanzieren. Soweit ich das sehe, ist die Ukraine heute ein tief verschuldetes Land, nicht nur gegenüber den USA, nicht nur gegenüber der Europäischen Union, auch gegenüber dem Internationalen Währungsfonds. So wie ich das sehe, hat sie seit Jahren anhaltende Handelsdefizite. Und das bedeutet, dass sie in einer schweren wirtschaftlichen und finanziellen Schieflage andauernd ist. Und es gibt auch nicht genügend private Direktinvestitionen. Und das alles wird aber gebraucht, damit ein Land auch aus den Vorteilen einer EU-Mitgliedschaft, sprich Handel, Binnenmarkt, Nutzen ziehen kann. Die Ukraine hat ja seit 2014 ein Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union und das war ja eigentlich gedacht, sozusagen sie möglichst nahe an eine EU-Mitgliedschaft heranzuführen. Aber das Land ist seit 2012 mit einigen Ausnahmen in einer schweren politischen und auch schweren ökonomischen Krise. Und zudem kam nicht nur vom Krieg angefeuert, sondern auch das war schon vorher natürlich eine schwere gesellschaftliche Krise hinzu. Kriegswirtschaft oder eine Gesellschaft im Krieg hat keine volle Demokratie, hat keine volle Meinungsfreiheit und auch keine volle Gewährleistung der Menschenrechte. Und normalerweise ist das aus europäischer Sicht immer die Grundfrage, die gelöst sein muss, um überhaupt Erweiterungsverhandlungen ganz konkret zu beginnen. Also ich meine nicht zu sagen, die sind eröffnet, sondern dann wirklich konkret zu verhandeln. Wir würden praktisch aufgeben, was wir als zentrale Werte einer EU-Mitgliedschaft ansehen. Ich will hinzufügen, dass ich der festen Überzeugung war 2011, dass die Europäische Union einen Fehler gemacht hat, als sie damals in das Assoziierungsabkommen, das ja noch mit dem angeblich prorussischen Präsidenten Janukowitsch verhandelt wurde, sich weigerte, eine Option einer EU-Mitgliedschaft reinzuschreiben. Ich hätte diese Option begrüßt und ich begrüße sie noch heute, weil sie Teil des Rechtes der Ukraine ist, auch an der europäischen Integration teilzunehmen. Aber sie muss auch dazu fähig sein und sie kann weder die EU in den Abgrund ziehen noch sich selber. Jeder, der die Ukraine liebt und schätzt, der sollte sie vor solchen Versuchungen schützen.
Deutschland steht den Plänen, den Wünschen kritisch bis ablehnend gegenüber mit Gründen, die Sie jetzt auch ausgeführt haben und die man natürlich nachvollziehen kann. Aber gibt es gleichzeitig auch einen gewissen Druck auf Berlin, diese Bedenken zugunsten einer, ich nenne es mal, großen politischen Geste aufzugeben?
Nun, es ist ja nicht nur die Bundesrepublik allein, die solche Argumente hat, wie ich sie gerade vorgetragen habe. Denken Sie bitte daran, dass es auch sehr unerledigtes zwischen Polen und der Ukraine gibt. Die ganze Geschichte des Zweiten Weltkrieges und der Ermordung von Polen durch Angehörige der Unabhängigkeitsarmee der Ukraine ist nicht aufgearbeitet. Das hat zum Rücktritt eines Außenministers der Ukraine geführt, der Streit. Und auch die polnische Seite hat Sorgen, dass eine ungebremste Einfuhr ukrainischer Agrarexporte im Land zu Verwerfungen führen würde. Wir haben das ja seit 2022 erlebt, dass eine Reihe von Ländern Schutzmaßnahmen forderte beziehungsweise auch Kompensationen erhalten hat, weil die Märkte komplett zerstört wurden. Auf der einen Seite ist die Ukraine noch nicht so weit, die Gesundheits- und Pflanzenschutzstandards der Europäischen Union einzuhalten. Und auf der anderen Seite sind die Preise natürlich viel geringer gewesen. Also wir haben echte Probleme, die auch materiell in verschiedenen Mitgliedstaaten zu schwerwiegenden Verwerfungen führen könnten. Und das kann man nicht alles hoppladihopp lösen. Denn soweit ich weiß, hat die Europäische Union gerade mal das Screening abgeschlossen. Aber wie gesagt, nicht ein einziges Kapitel ist eröffnet worden und der Fortschrittsstand der Ukraine, wie kann man es auch anders erwarten, ist sehr gering. Und wir kennen auch die ungarische Position und ich habe keinen Zweifel, dass sich hinter dem ungarischen Nein sehr viele Neins verstecken.
Stichwort Ungarn, dort kommt tatsächlich der lauteste Widerstand. Viktor Orbán hat die Pläne aus Brüssel als Kriegserklärung bezeichnet und nun überlegt man sich in Brüssel, Ungarn notfalls das Stimmrecht nach Artikel 7 zu entziehen. Ist das überhaupt ein realistisches Szenario oder würde das die EU endgültig zerreißen?
Ich meine, die EU hat schon sehr viele Krisen zu bewältigen. Seit 2005 türmt sich eine auf die andere und der Zusammenhalt der EU ist in vielen Gebieten sehr fragil geworden. Und ich kann auch keine geeinte Haltung der EU mehr in Sachen Ukraine-Politik erkennen. Jedenfalls nicht mehr flächendeckend. Und wenn man jetzt glaubt, man muss diejenigen, die warnen oder die blockieren, aus der Gemeinschaft ausschließen, dann wird in der Europäischen Union das verletzt, was eigentlich einer ihrer Träger ist. Noch sind die Mitgliedstaaten die Herren der Verträge. Und noch ist es so, dass die Europäische Union ein freiwilliger Zusammenschluss von europäischen Ländern ist. Wenn aber einer, der freiwillig sich diesem Zusammenschluss angeschlossen hat, dann unfreiwillig bestraft wird, denn es bräuchte ja eine Einstimmigkeit minus eins, dann frage ich mich, was ist dann die Botschaft, die die Europäische Union an die Welt sendet? Ist das dann noch das freiwillige Bündnis derer, die sich zusammentaten, um Frieden und Versöhnung in allererster Linie auf dem Kontinent zu schaffen und zweitens zu Wohlstand und sozialem Fortschritt beizutragen und die Umwelt zu schonen? Oder ist es inzwischen eine zentralistische, autoritäre Entwicklung, die da im Gange ist? Es wird die Europäische Union zerreißen, ich bin fest davon überzeugt.
Wenn wir heute in einem Jahr hier wieder gemeinsam sitzen würden zu diesem Thema, wie sieht Ihre Prognose aus? Wie wäre dann der Stand der Dinge?
Die allererste Voraussetzung, wenn man über das Thema Ukraine redet, ist doch darüber zu reden, wann ist der Krieg in der Ukraine zu Ende und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Und sind die Bedingungen so, dass wir dann eine dauerhafte Friedensordnung haben oder ist es nur ein Aufschub der Kämpfe bis zum nächsten Aufbruch? Und ich denke, alle Seiten sind sich einig, zumindest die amerikanische, die russische und auch die ukrainische Seite, dass es nicht so weitergehen kann, dass wir ständig mit einem Krieg immerhin im Herzen oder im Osten Europas konfrontiert sind. Und das ist das Allerentscheidende, denn die Ukraine hat keine stabilen Entwicklungsbedingungen, wenn sie weiter im Krieg verstrickt ist. Und es muss demzufolge auch das Interesse der Europäischen Union sein, statt eine Scheindebatte über Mitgliedschaften zu führen, einen konstruktiven Beitrag zu leisten, damit dieser Frieden zu einem Gelingen führt. Und soweit ich das erkennen kann, gibt es hierzu keine europäische Strategie, die ihren Namen verdient. Die vielen Vorschläge, die ich höre, die sind allesamt aus Moskauer Sicht zurückgewiesen worden. Und ich teile leider nicht die Auffassung des NATO-Generalsekretärs, dass dieser Krieg noch einmal umgedreht werden kann oder dass die Russen keine militärische Übermacht haben und sich in der Ukraine bewegen mit der Geschwindigkeit einer Gartenschnecke. Ich denke, die Lage sieht viel, viel furchtbarer aus und jeder Tag, den dieser Krieg eher zu Ende geht, wird sehr viele ukrainische Menschenleben retten, russische auch. Aber ich denke, Mark Rutte hat es deutlich gemacht, als er sagte, dass 30.000 Russen im Monat Januar in der Ukraine gestorben sind und der amerikanische Präsident hat auch von 30.000 Toten geredet. Ja, wer sind denn nun die Ukrainer, die dort gestorben sind? Wo sind die denn in der Rechnung?
Der ukrainische Präsident Zelensky und seine Forderung nach einem raschen Beitritt zur EU. Zu Gast dazu war Petra Erler. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank auch Ihnen, Herr Milius.